Hallo, zu Winklers Weitblick ohne Michael Winkler, stattdessen wieder mal mit mir Christian Gombert, Fondsmanager der St. Galler Kantonalbank Deutschland. Ein Schlagwort der letzten Folgen war Sektorrotation, das andere war Unsicherheit. Unsicherheit ist heute wieder ein Thema und auch in der Headline von diesem Podcast Unsicherheit auch im Frühling. Wir fangen heute mal an mit den Sentiment- bzw. Volatilitätsindizes. Ich habe hier den VDAX mitgebracht. Der misst ja die Volatilität im DAX. Natürlich war der Iran-Krieg hier sichtbar und jetzt auch das Ultimatum, was am Wochenende bekannt gegeben wurde. 48 Stunden muss die Straße von Hormuz frei sein, so Trump. Andernfalls werden Kraftwerke angegriffen. Die Märkte haben daraufhin eher mal negativ reagiert, bis dann der Post kam, dass man das Ultimatum verlängert. Daraufhin sind die Märkte nach oben geschossen, der Öl ist gefallen. Also sehr, sehr nachrichtengetrieben, sehr viel Unsicherheit und dementsprechend der VDAX derzeit bei über 30. Wir hatten am Liberation Day, das war dann links im April, Werte um die 40 gesehen. Da sind wir jetzt noch nicht ganz, aber wir sind natürlich deutlich über dem Durchschnitt des Jahres oder der 12 Monate, die hier abgebildet sind. Was jetzt hinzukommt, ist einfach das Thema Inflation. Wird auch immer mehr thematisiert. Das wird dazu führen, dass wir wahrscheinlich weniger Wirtschaftswachstum global sehen und damit auch das Gewinnwachstum eher schwächer ausfallen wird. Ob es jetzt hier eine Entwarnung gibt, aus der Charttechnik kann man da nichts richtig sehen. Es ist wahrscheinlich eher das Thema, dass man weiterhin Geduld haben muss mit diesem Markt. Wenn man das Ganze mal mit dem Fear and Greed Index von CNN sich betrachtet, hier hat man ja 5 Stufen. Die Stufe Extreme Fear im Extrem auf der linken Seite, auf der rechten Seite dann Extreme Greed, also Gier. Mein Kollege Michael Winkler nutzt das oft als antizyklisches Signal. Wenn die Märkte extrem ängstlich sind, kaufen wir. Wenn die Märkte extrem gierig sind, ist es besser, auf der Verkaufsseite zu stehen. Wir haben aktuell einen Wert von 17, beziehungsweise aktuell, das war der Wert am Montag. Gestern war der Wert bei 15. Heute müssten wir mal gucken. Wahrscheinlich sind wir heute noch mal ein Stück tiefer. Wenn man sich das Ganze dann mal anschaut, wie hat sich der Fear and Greed seit Jahresanfang entwickelt? Wir hatten den Höchststand am 28. Januar. Da waren wir dann gleich über 60, also im gierigen Bereich. Seitdem sind wir stetig gefallen. Das liegt vor allem an den Unsicherheit, die Trump produziert hat. Venezuela, Wirtschaftsforum Davos, Grönlandfrage, Iran-Krieg, was wahrscheinlich als nächstes Kuba. Wir hatten so ein paar Nachrichten aus dem Bereich Data Center, die haben wir ja auch hier schon thematisiert, also CapEx, Hybris bzw. Finanzierungsthemen. Tendenziell alles eher negative Punkte bzw. Punkte, die die Unsicherheit erhöht haben. Dementsprechend ist der Fear and Greed stetig gesunken. Wir können aber noch tiefer fallen, was wir dann am Liberation Day gesehen haben. Da waren wir dann auch einstellig. Was schön ist, ist, die Gewinnsaison bisher war gut. Und da die Kurse gefallen sind, heißt das, dass die Bewertung günstiger geworden ist als vor 3 Monaten. Das so viel zu den Sentiment-Volatilitätsindizes. Heute haben wir vor allem Fragen auf der Agenda. Es wurden relativ viele Fragen gestellt. Da bin ich auch sehr dankbar. Die erste Frage war aus dem Bereich Schifffahrt. Aktuell wird mehr über die Straße von Hormuz wegen Öl gesprochen. Was bedeutet dies für die Schifffahrt? Tanker, Container, Schüttgut. Ich habe das hier mal auf der Folie zusammengefasst. Schüttgut sind die Transportschiffe, die Sand, Erz, Kohle, Dünger, Schrott transportieren. Die Frachtraten, und das ist das Entscheidende, werden über den Baltic Dry Freight Index gemessen. Es ist im Wesentlichen Schifffahrt, die Fokus hat nach China. Der Persische Golf ist mit Ausnahme von Dünger und Sand weniger wichtig. Es ist GDP-abhängig. Wenn das GDP oder das Wirtschaftswachstum hoch ist, werden viele Produkte oder Vorprodukte benötigt. Dann zieht normalerweise die Nachfrage nach Transportleistungen an. Das haben wir aktuell nicht. Dementsprechend, wir haben aktuell in dem Bereich Schüttgut keinen Exposure. Der andere Bereich ist die Containerschifffahrt. Also hier geht es um die klassischen Container, die 20 Fuß bzw. 40 Fuß Container, die jeder kennt. Es geht hier um den globalen Handel. Hier haben wir natürlich das Thema Zölle, aber auch GDP bzw. Wirtschaftswachstum. Wichtiger sind hier nicht Regionen, sondern eher Kontinente, weil die Schifffahrt einfach Kontinente verbindet, nämlich China-USA und China-Europa. Der Persische Golf ist hier in dem Zusammenhang weniger wichtig. Vielleicht als Verteilzentrum ist der Oman hier hervorzuheben. Wir haben bei den Containerschifffahrtsgesellschaften wie A.P. Møller-Mærsk oder Mitsui O.S.K. Haben wir ein bisschen Exposure in unserem Dividendenprodukt, weil einfach diese Unternehmen in der Historie eine gute Dividende gezahlt haben. Dementsprechend sind sie in unserer Benchmark. Wir haben hier kein großes Übergewicht. Wir wollen aber auch nicht ohne Schifffahrt uns gegen die Benchmark stellen. Deswegen, ja, wir haben hier Exposure, würden aber hier raus keinen Kauf Empfehlung machen. Der spannendste Markt ist natürlich der Tankermarkt. Der Tankermarkt unterscheidet sich zwischen Crude und Produkt. Crude ist Schweröl, Produkt sind ist raffineriertes Öl, also Benzin oder dergleichen. Hier ist die Straße von Hormuz sehr wichtig. Wir haben etwa 20% des Schweröls geht durch diese Straße. Was man vielleicht auch im Hinterkopf haben muss, 50% des iranischen Öls wird an Raffinerien im Persischen Golf geliefert und wird dann als Produkt oder über Produkttanker abtransportiert. Da die Straße von Hormuz derzeit gesperrt ist oder schwierig zu passieren ist, fehlt dort einfach das Angebot aus dieser Region. Wir haben Exposure zu Tankern. Wir haben die Frontline, das ist der größte oder die größte Tankergesellschaft aus Norwegen. Die habe ich jetzt auch mal mitgebracht. Hier sieht man den Chart und man sieht, dass das schon sehr, sehr volatil ist beziehungsweise sehr starke Bewegungen hat. Wir waren im Januar 21 bei 5, 6 Euro, sind heute bei 30 Euro, das heißt in 5 Jahren verfünffacht. Das ist schon ordentlich. Haupttreiber im Tankerbereich sind die Frachtraten und nur damit man da mal ein Gefühl bekommen kann, in schlechten Phasen kostet ein großer Tanker, ein VLCC-Tanker, $5,000 pro Tag. In extrem guten Zeiten kann das auf 305.000 steigen. Das hatten wir beispielsweise beim Hurricane Katharina gesehen. Generell Frachtraten bilden sich immer Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage ist zweigeteilt. Einerseits, wie viel Öl nachgefragt wird. Andererseits, ob sich die Transportwege verlängern. Das sehen wir aktuell immer wieder. Das Angebot ist halt einfach, wie viele Tanker gibt es aktuell. Und da sind ein paar strukturelle Faktoren, die für die Tanker bzw. für höhere Frachtraten sprechen. Seinerseits, Komplexität nimmt zu. Thema Schattenflotte. Alter der Tanker ist recht alt. Wir sind also bei 12, 13 Jahren Durchschnittsalter. Es kommen wenig neue Tanker hinzu, also werden wenig gebaut. Umgekehrt mögen die meisten Staaten keine alten Tanker vor ihrer Küste, weil einfach das Umweltrisiko, wenn es ein Unglück gibt, hier relativ groß ist. Was wir dann auch im Januar gesehen haben, ist, dass Tanker als schwimmende Speicher genutzt wurden. Man hat also hier Öl gelagert, um das Öl, das man günstig kaufen konnte, jetzt teuer zu verkaufen, also traderorientiert. Das Tankratenniveau in Q4 war extrem gut. In Q1 wird es weiterhin extrem gut sein und da Frontline einen Teil seiner Frachtraten per Kontrakte sichert, wird Q2 wahrscheinlich auch gut sein. Wir haben hier eine größere Position in unserem Dividendenprodukt. Frontline ist eine Aktie, wenn es gut ist, schüttet man alles aus, dann hat man riesen Dividendenrenditen. Wenn es schlecht ist, wird die Dividende gecuttet. Aktuell ist es gut, dementsprechend sind die Dividendenrenditen gut. Wir hatten die letzte Ausschüttung für Q4. Das Unternehmen zahlt quartalsweise Dividenden von einem US-Dollar gesehen. Das ist eine Quartalsdividende von über 3%. Und wie gesagt, Q1 sollte ähnlich gut sein, Q2 dann vielleicht ein bisschen niedriger. Das heißt, wir haben hier eine Gesellschaft, die wahrscheinlich 10% ausschüttet in diesem Jahr. Vielen Dank für diese Frage. Die nächste Frage ist dann mal wieder ein bisschen technischer. Es geht hier um die Kreditkarten. Die Frage war, wie sieht es mit den Kreditkartengesellschaften aus? Attraktive Bewertung? Fragezeichen. Ich habe mal Master und Visa mitgebracht. Hier die 5-Jahres-Charts. Auch hier sieht man, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum sich recht gut entwickelt hat. Wir haben jetzt Schwäche seit Jahresanfang. Was mich gewundert hat, ist, dass das KGV aktuell nur noch bei 24 liegt. Normalerweise sind das Gesellschaften, die eher bei 40-50er KGVs stehen. Teilweise kann man hohe KGVs bei diesen Werten rechtfertigen, weil einfach die Margen sehr hoch sind. Und wir haben nach wie vor ein zweistelliges Gewinnwachstum. Was mir aber am meisten gefallen hat, den Chart kann ich leider nicht mitbringen, aus regulatorischen Gründen. Die Gewinnrevisionen sind positiv. Das heißt, die Gewinne werden von den Analysten weiterhin nach oben angepasst. Die Kurse sind gefallen. Das heißt, wir haben hier eine günstigere Bewertung. Und das sind genau die Unternehmen, die wir uns sehr, sehr gerne anschauen. Daneben haben wir natürlich noch das strukturelle Thema E-Commerce und bargeldloses Bezahlen, was wahrscheinlich auch in naher Zukunft weiter Bestand haben wird. Im 5-Jahres-Chart ist es natürlich ein bisschen schwierig, auf RSI und MACD einzugehen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, sie sehen für mich eher positiv aus. Das heißt, ich kann dem Zuschauer nur zustimmen. Das könnten interessante Opportunitäten sein. Ob man sie heute schon direkt braucht oder ob man ein bisschen mehr Geduld haben sollte, wegen den Rahmenbedingungen, sei mal dahingestellt. Sell-Side-Analysten bzw. die Broker veröffentlichen ja auch immer Kursziele. Das Kursziel ist bei Mastercard deutlich höher, ca. 30%. Und wie gesagt, wir haben positive Gewinnrevisionen. Also das ist ein Wert, den wir uns derzeit auch anschauen. Das gleiche gilt für Visa. Ähnliches Bild, die letzten 5 Jahre eher gestiegen, Jahresanfang dann zurückgekommen. Wir sind hier ein bisschen teurer, wir haben ein 26er KGV, wir haben auch ein 26 weniger Wachstum als bei Mastercard, aber ein 27 dann mehr. Wenn man 26, 27 die Gewinnwachstumsraten mittelt, hat man ein ähnliches Wachstumsprofil wie Mastercard. Ich habe hier mal hingeschrieben, Tacotrade, Fragezeichen. Betrifft natürlich auch Mastercard. Es gab, Trump hat mal eine Äußerung gemacht, dass die Zinsen bei Kreditkartengesellschaften so hoch sind. Darauf sind die Kreditkartengesellschaften gefallen. Macht nicht sehr viel Sinn, weil das Hauptgeschäft ist ein fee-basiertes Geschäft, also ist ein gebührenbasiertes Geschäft und weniger ein Zinsgeschäft. Taco steht für Trump, always chicken out. Trump macht immer einen Rückzieher. Dementsprechend könnte das hier auch eine Opportunität sein. Vom RSI und vom MACD, finde ich, sieht Mastercard besser aus, aber am Ende des Tages schenken sich beide Werte wenig. Es sind beides Qualitätswerte mit strukturellem Wachstum, solider Bilanz, attraktive Cash-Generierung und einem hohen Return on Equity. Und die Bewertung ist jetzt im historischen Kontext auch deutlich zurückgekommen. So viel zu den Kreditkarten. Da fehlt natürlich noch eine Gesellschaft, nämlich die PayPal. Das ist jetzt keine Kreditkartengesellschaft, sondern eher ein Zahlungssystem. Die Aktie sieht schlecht aus. Über die letzten 5 Jahre tendenziell nur gefallen. Wir haben mittlerweile ein einstelliges KGV. Wir haben Gewinnwachstum, was im Marktdurchschnitt ist. Das heißt also, wir sprechen hier über eine Gesellschaft, die ein PEG-Ratio von 1 hatte. Und das ist eigentlich eine sehr günstige Bewertung. Aber jetzt hier beispielsweise Gewinnrevision der Analysten negativ, Kurs negativ. Das läuft also in eine Richtung. Bei Mastercard und Visa sieht das viel interessanter aus. Warum ist die Aktie so stark gefallen? Wir haben eine Wachstumsabkühlung, also diese hohen Wachstumsraten sind runtergekommen. Wir haben ein paar Mal die Prognose verfehlt. Wettbewerbsdruck nimmt zu und jetzt die letzten Akquisitionen waren jetzt auch nicht so erfolgreich. Das heißt, ja, wir sehen die Aktie als günstig an, sind aber derzeit nicht bereit, die Aktie zu kaufen. So viel zu den Kredit- bzw. Zahlungssystemen. Kommen wir dann zu einer Frage, Rücksetzer bei ING, was nun? Das gilt vielleicht für mehrere europäische Banken. Wir haben in den Fonds in letzter Zeit europäische Banken gekauft. Jetzt geht die Frage vor allem um ING. ING ist der Fels in der niederländischen Brandung. Gut, die niederländische Brandung ist nicht so stark. Gleichwohl ist ING sehr, sehr solide, wenn man sich die KPIs anschaut. Wir haben einen hohen Return on Equity, wir haben eine solide Bilanz, drückt sich in der Kernkapitalquote aus. Bei ING haben wir vor allem den Fokus auf das Zinsgeschäft. Man verdient also mit Krediten. Das heißt, wenn das GDP schlechter wird, wird es wahrscheinlich auch ein paar Kreditausfälle geben. Das könnte gegen die ING sprechen. Umgekehrt die Zinskurve beziehungsweise steigende Zinsen, wenn wir die bekommen aufgrund der Inflation, wäre eher positiv für die Banken. Wir haben hier ein einstelliges KGV. Auch hier haben wir ein Gewinnwachstum, was dann so ein PEG-Ratio von 1 führt. Also das heißt, die Bewertung hier ist günstig. Wir haben eine Dividendenrendite von über 5%. Hier wird zweimal im Jahr gezahlt. Zwei Drittel der Dividende oder zwei Drittel von diesen 5% werden am 16.04.2026 fällig. Dementsprechend hatten wir auch die Aktie jetzt im Vorfeld schon gekauft. Wenn das Ganze jetzt mal auf die Charttechnik kommen, wir sitzen auf der 200-Tage-Linie. Wenn wir jetzt mal zwei, drei festere Tage haben, sieht das charttechnisch hier eigentlich auch interessant aus, plus die Dividende. Dementsprechend, wir sind bei den europäischen Qualitätsbanken eher auf der Kaufseite. So, und daran schließt sich eine Frage an zum polnischen Markt. Ob das als Beimischung für uns interessant ist. Dazu muss man wissen, der polnische Markt war einer der besten Märkte im letzten Jahr. Wir haben derzeit kein Exposure zum polnischen Markt. Ich werde das aber in Zukunft dann doch ein bisschen stärker für mich aufnehmen. Der polnische Markt, warum ich ihn auch direkt hinter europäische Banken gesetzt habe, ist hat sehr hohe Klumpenrisiken. Wir haben Financial Sektor mit 46,5%. Dementsprechend passt das auch ganz gut zum Bankenumfeld. Dann kommt Energie bzw. Versorger. Das sind allein schon 65%. Wenn man sich die größten Positionen anschaut, drei Financials, ein Energieunternehmen Versorger und ein Mining-Unternehmen, in Summe über 60%. Das ist also schon sehr, sehr konzentriert. Wir haben hier ein KGV von um die 10. Wie gesagt, die meisten Banken haben auch ein 10er KGV und der Index fußt halt auf Banken. Dementsprechend ist das jetzt von der Bewertung gar nicht so anders als die Mitbewerber weiter westlich. Was wir aber in Polen haben, wir haben ein stärkeres Gewinnwachstum, das ist zweistellig. Dementsprechend hat das meine Aufmerksamkeit geweckt und wir werden da wahrscheinlich mal was machen. Die zwei Werte, die für mich so interessant sind, ist Orlen, weil sie einfach eine attraktive Dividende haben. Ich habe es aber nie geschafft, die Aktie gut zu kaufen. Und der andere Wert ist KGMH, das ist ein Minenunternehmen, ist von der Kostenkurve eher im dritten und vierten Quartil. Ist also eher teuer, bietet sich immer dann an, wenn die Rohstoffpreise sehr stark steigen, dann kauft man eher die Unternehmen der zweiten Reihe. Wir haben hier relativ viel Silber-Exposure als Beiprodukt. Dementsprechend hatte ich mir die Aktie mal angeschaut, als der Silberpreis so stark gestiegen ist und der Kupferpreis. Dummerweise war ich nicht der Erste und bin einfach nicht in den Kurs reingekommen. Aber vielen Dank für diese Frage. Jetzt verlassen wir mal den Finanzsektor und kommen zum Automobilsektor. Es gab eine Frage zu Porsche AG Vorzüge. Ich habe hier mal die Kursentwicklung mitgebracht seit dem IPO. Es hat keinen Spaß gemacht und der Zuschauer hat wahrscheinlich auch keinen Spaß mit der Aktie, so wie man den Ton der Frage dann lesen kann. Wir haben fast keine Themen, sprechen einfach für Porsche. Konsumkraft lässt nach, Zölle ist ein Thema, Elektrifizierung ist immer wieder ein Thema. Wir haben eine Dividendenrendite hier von 2,7. Laut Bloomberg zahlt das Unternehmen 1,01 Euro in diesem Jahr. Das KGV, ja, es ist ein Premium-Hersteller, ist bei 20. Das ist okay für die Gesellschaft. Wir haben ein bisschen Corporate Governance-Probleme. Das heißt, wir sind nicht engagiert in Porsche und sehen jetzt vom Chart auch nicht unbedingt das Bedürfnis, uns hier zu investieren. Wir haben in unserer Benchmark im Dividendenfonds Autos. Das sind eher die Autos, die eine sehr hohe Dividendenrendite haben. Die haben wir derzeit, aber wir haben hier kein aktives Übergewicht, sondern wir wollen einfach eher die Dividenden bekommen. Und falls sie irgendwann mal steigen, wollen wir hier positioniert sein. Weil was man ganz klar sagen muss, wenn Autos wieder so historischen Margen, mit historisch meine ich Margen, die über mehrere Zyklen generiert worden sind, kommen, dann haben alle Autos massives Upside. Dummerweise ist da derzeit einfach der Nachrichtenfluss spricht dagegen. Dementsprechend Autos weniger Fokus aktuell. Dann hat man noch eine Frage, so Freenet, Rücksetzer bei Freenet, was nun? Freenet ist für uns eigentlich eher so klein, wir wollen tendenziell eher die größeren Unternehmen kaufen. Wir haben AT&T, wir haben Verizon, wir haben die Deutsche Telekom, also wir setzen eher auf die Incumbents. Wo ein bisschen die Fantasie herrscht aktuell, dass die CapEx nach zurückgefahren werden und dementsprechend der Free Cashflow sich ausweiten könnte und dementsprechend die Dividende weiterhin hoch bleiben sollte. Freenet ist im Sektorvergleich unter den Telekoms ein bisschen teurer, hat aber wahrscheinlich eine der höchsten Dividendenrenditen mit 7%, die auch einmalig gezahlt wird. Und zwar am 18.05. ist der Ex-Tag. Da wir natürlich auch ein Dividendenprodukt haben und Dividendeninvestoren, das kann sein, dass wir hier was opportunistisch machen. Strategisch wären wir eher bei anderen Unternehmen aufgestellt, aber opportunistisch kann man das gerne machen, dementsprechend auch das Datum des Ex-Dividendentag, 18.05. So, das waren die Zuschauerfragen. Vielen Dank dafür. Das macht mir auch immer sehr viel Spaß, darüber zu reden. Wir kommen jetzt zum Fazit. Unsicherheit ist der Name des Titels heute. Die Unsicherheit ist geblieben. Wie gesagt, Iran, Zollpolitik, Technologiesektor, Notenbanken, das sind möglicherweise die Zinsen später senken bzw. sogar erhöhen. Käufe sind aktuell recht schwierig. Also wenn man sich anschaut, die Aktie der Woche, die ich letzte Woche vorgestellt habe, ist heute niedriger. Cameco ist auch relativ schwierig. Dementsprechend wahrscheinlich braucht man hier einfach mehr Geduld und muss hoffen, dass die Nachrichten irgendwann besser werden. Wir sind dann heute vor allem auf Zuschauerfragen eingegangen, einerseits zur Schifffahrt, zu den Kreditkartengesellschaften. Kreditkartengesellschaften finde ich ein sehr spannendes Thema, wo wir aber auch mehr Zeit haben. Die spannendste Aktie aus meiner Sicht von den Fragen war ING. Wenn also hier 2-3 feste Tage sind und die Aktie nicht wegläuft, sollte man sich den Wert vielleicht mal anschauen, auch insbesondere wegen der Dividende. Wir haben ein bisschen über den polnischen Markt gesprochen, der als Beimischung doch auch sehr interessant sein kann. Und jetzt von meiner Seite weniger Interesse bei Porsche und Freenet, eher opportunistisch. Das war's für heute von meiner Seite. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn Sie wollen. Bis dahin alles Gute, Ihr Christian Gombert.